Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die Welt schaut gerade fast schon mit einer gewissen Hilflosigkeit auf die Lage an der russisch-ukrainischen Grenze. Der Aufmarsch russischer Truppen dort bedroht die Sicherheit der Ukraine und sie stellt eine Herausforderung dar, bei der die Welt noch nicht so richtig weiß, wie sie damit umgehen soll. Es gab viele Gespräche in den vergangenen Wochen, oft in einem Format, in dem die USA und Russland miteinander, aber eben über andere gesprochen haben. Und eine Lösung für die Situation, die ist nicht in Sicht. Von einem Ende des gewalttätigen Konflikts im Osten der Ukraine, der seit rund 8 Jahren schon anhält, mal ganz zu schweigen. Also, Krieg ist schon da, droht jetzt ein neuer Krieg, das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, wie kommt man aus dieser verfahrenen Lage wieder heraus? Denn offenbar ist alles dermaßen verhakt, dass ein gesichtswahrendes Zurückdrehen der Uhr so nicht mehr drin ist. Darüber spreche ich jetzt mit Heinz Gärtner, Politikwissenschaftler aus Österreich, unter anderem Vorsitzender des Beirates des International Institute for Peace in Wien. Schönen guten Morgen, Herr Gärtner.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Gerne. Herr Gärtner, es ist ja gerade immer wieder die Rede von Zuständen wie im Kalten Krieg. Und der Ost-West-Konflikt, der war ja durchaus gesättigt mit festgefahrenen Situationen. Schauen wir doch mal in die Geschichte. Sehen Sie da irgendwo eine Parallele, die uns vielleicht eine Lösung anbietet für diese aktuelle festgefahrene Lage? Zum Beispiel die Kuba-Krise?
Tatsächlich haben wir eine ähnliche Situation wie im Kalten Krieg. Allerdings im Kalten Krieg hat es anerkannte Einflusssphären gegeben und das hat uns einen längeren Frieden, der nicht explizit festgelegt war, einen längeren Frieden gebracht. Diese Situation haben wir nicht. Wir haben jetzt nur die Konfrontation und eine gegenseitige Bedrohung. Im Kalten Krieg hatten wir die Bündnisse. Wir hatten natürlich die NATO und den Warschauer Pakt. Jetzt geht es wiederum um Bündnisse. Russland und Präsident Putin geht es vor allem um die NATO-Erweiterung. Also er will faktisch verhindern, dass die NATO weiter an die russischen Grenzen vorrücken. Und er hat aber das mit völlig ungeeigneten Mitteln versucht zu verhindern, nämlich mit diesem Truppenaufbau, gerade weil Sie sagen, gesichtswahrend. Gerade damit kann der Westen, kann die NATO und die USA keine Zugeständnisse gerade in dem Punkt machen. Wir hatten aber natürlich Lösungen im Kalten Krieg. Es hat ja die neutralen Staaten gegeben. Die waren eine Ausnahme dieses Blocksystems. Mhm. Die haben sich herausgehalten da und diese neutralen Staaten, und das beziehe ich mich auf das Beispiel Österreich, denen ist es gelungen und Österreich ist es gelungen, dass die Truppen, die auf österreichischem Gebiet stationiert waren, abgezogen sind. Und dadurch hat Österreich die territoriale Integrität und Souveränität zurückbekommen. Österreich war geteilt und hat damit eine permanente Teilung und eine permanente Besetzung verhindert. Und vor dieser Wahl steht die Ukraine jetzt auch. Entweder permanente Neutralität oder permanente Teilung.
Das würde aber natürlich bedeuten, dass die Ukraine, die Gesellschaft in der Ukraine und jetzt die aktuelle politische Führung in der Ukraine natürlich sich bewusst für eine Neutralität entscheiden wollen würde. Das ist ja gar nicht klar. Es kann ja durchaus sein, dass sie sagen, nee, wir gehen weiter den Weg Richtung EU, Richtung Westen, Richtung NATO.
Ja, das ist im Moment richtig. Wir haben natürlich auch im Kalten Krieg das Beispiel Deutschland, und da hat sich auch Adenauer dafür entschieden, in den Westen, Westintegration und NATO-Mitgliedschaft. Aber natürlich, das hat auch natürlich bedeutet, dass Deutschland permanent geteilt war. Und dass, wenn die ukrainische Führung jetzt sagt, ja, wir wollen also die NATO-Mitgliedschaft, dann wird natürlich, werden die russischen Milizen in der Ostukraine, in Donbass bleiben. Ganz im Gegenteil, also das ist das, was wahrscheinlich Putin im Sinn hat, dass dann Donbass also auch völlig abgeriegelt wird und möglicherweise auch mit offiziellen russischen Soldaten. Und das ist eigentlich das Maximum, glaube ich, was Putin jetzt mit dem militärischen Aufmaß militärisch erreichen wird wollen. Eine gesamte Besetzung der Ukraine kommt auch nicht in Frage, weil dazu die Fähigkeiten also Russlands mit dieser Anzahl von Truppen nicht ausreichen würden.
Aber es ist ja, wie Sie ja gerade im Prinzip angedeutet haben, unwahrscheinlich, dass Putin Teile der, oder sagen wir mal, die aktuelle territoriale Lage in der Ukraine mit den sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk, dass das wieder rückgängig gemacht wird, was ja auch bedeuten würde, dass so die Ukraine wieder territoriale Souveränität erlangt. Das wird aber doch vermutlich nicht passieren, auch wenn sie sich für die Neutralität entscheidet, oder?
Genau. Das ist der Preis. Das ist der Preis, den man die Ukraine zahlen müsste, dass also die Donbass und diese zwei Republiken also besetzt bleiben. Neutralität würde eben bedeuten, völkerrechtlich keinen NATO-Beitritt, das wären die Garantien, die Putin verlangt, aber gleichzeitig keine ausländischen Truppen, aber keine ausländisch unterstützten Milizen. Russland scheut sich davor, weil natürlich wir haben andere sogenannte In-Between-Staaten, also Staaten zwischen Russland und NATO in dieser Region, die vor einer ähnlichen Situation stehen wie Georgien und Moldawien, wo auch russische Peacekeeper oder Truppen stationiert sind. Und das würde einen Präzedenzfall schaffen, dass die anderen Staaten sich vielleicht auch dann für Neutralität entscheiden. Das wäre wahrscheinlich für Putin zu weitgehend, aber er muss einen Preis dafür zahlen, wenn er diese Garantien geben will. Und diese Garantien können nicht von der NATO und den USA kommen. Diese Garantien können von Ukraine kommen, indem sie sagen, wir erklären uns völkerrechtlich für völkerrechtlich neutral, das heißt auch permanent.
Lassen Sie uns ganz kurz nochmal zum Anfang zurückgehen. Ich habe ja selber ein bisschen mit der Geschichte angefangen. Wenn jetzt jemand wie Wladimir Putin in ein Bündnissystem oder eben auch in Einflusssphären denkt, dann überträgt er ja sozusagen selbst die politische Logik des Kalten Kriegs in das 21. Jahrhundert. Und damit ist er doch in gewisser Weise auch anachronistisch, weil das funktioniert ja nicht. Wir haben ja keine Einflusssphären, wir haben ja mit der Ukraine einen souveränen Staat, der selbst sein eigenes Schicksal entscheiden kann.
Naja, den Einflusssphären denken natürlich beide Seiten. Ein Einflusssphären denkt auch die NATO. Mhm. Das ist klar. Die NATO ist ja auch das einzige Bündnis, das aus dem Kalten Krieg hervorgegangen ist. Und dadurch, dass die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und auch Georgiens angestrebt wird oder angeboten wird, heißt das ja, dass das auch eine Einflusssphäre bliebe. Also von daher gesehen ist das Denken des Kalten Krieges das Blockdenken, das in Wirklichkeit das Denken blockiert, also bei beiden Seiten natürlich weiterhin vorhanden.
Jetzt hat Deutschland ja durchaus Schwierigkeiten, eine klare Linie in der eigenen Außenpolitik zu finden. Jetzt sorgen aktuell noch zusätzlich die Äußerungen eines mittlerweile zurückgetretenen Chefs der deutschen Marine für Aufruhr. Der hat sinngemäß gesagt, Putin wolle nur Respekt, den habe er auch wahrscheinlich verdient. Da hat sich die Bundesregierung schon distanziert von. Aber diese Haltung, Verständnis zeigen für das Land, das hunderttausende Soldaten aufmarschieren lässt und damit ja ein souveränes Land bedroht, das ist ja durchaus in der Politik verbreitet, diese Haltung. Der deutsche Botschafter in der ukrainische Botschafter in Deutschland findet das herablassend und damit hat er doch auch recht, oder?
An und für sich muss die Ukraine letztlich selbst entscheiden. Also es wäre alles herablassend für die Ukraine, wenn man die Ukraine also in die Entscheidungen natürlich nicht einbeziehen würde. Aber wir haben in der Politikwissenschaft diese Begriffe des Sicherheitsdilemma oder das Sicherheitsparadoxon. Also wenn ein Staat souverän entscheidet, eine Bündnisentscheidung trifft, dann hat das natürlich auch Konsequenzen. Mit denen muss man natürlich auch leben. Und wenn man natürlich jetzt sagt, Putin wird reagieren, wenn die Ukraine entscheidet, sich der NATO beizutreten, so ist das eine Konsequenz. Also das heißt, ich weiß jetzt nicht, was der Vizeadmiral gesagt hat, aber das heißt einfach, dass man damit rechnen muss, dass Entscheidungen auch Folgeentscheidungen haben. Das hat meiner Meinung nach also natürlich nichts mit Verständnis zu tun, sondern mit Analyse.
Gibt es eine Lösung im Ukraine-Konflikt und ist eine Lösung oder wie weit ist eine Lösung gewünscht von Russland, aber eben auch von der NATO, von den USA? Darüber habe ich gesprochen mit Heinz Gärtner, Politikwissenschaftler und unter anderem Vorsitzender des Beirates des International Institute for Peace in Wien. Herr Gärtner, vielen herzlichen Dank.
Gerne.